Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen: Volksverhetzung oder nicht. Das Urteil über den evangelischen Pastor Olaf Latzel wird für morgen erwartet. Er war wegen seiner Äußerungen über Homosexuelle wegen Volksverhetzung verurteilt worden und hat Berufung eingelegt. Er gehört zu mir, muslimische Lebenswelten in Deutschland. In dem Religionsmuseum in Telgte läuft derzeit eine Sonderausstellung. Es geht um muslimische Vielfalt. Im Mittelpunkt stehen 12 Musliminnen und Muslime mit unterschiedlichen Lebens- und Glaubensgeschichten. Und Musik als Herzstück. In Tansania ist Musik in der Kirche ein Muss, sagt der Priester und Musiker Setsululu. Er unterrichtet derzeit in Deutschland traditionelle und populäre Kirchenmusik aus seiner Heimat. Hat er zum Hass gegen Homo- und Transsexuelle angestachelt oder nicht? Der Fall des Bremer Pastors Olaf Latzel sorgte schon vor 2 Jahren für Schlagzeilen. Er hatte auf einem im Internet veröffentlichten Video zum Thema Ehe extrem abwertend über Homosexuelle gesprochen. Das Amtsgericht Bremen befand den Geistlichen im November 2020 der Volksverhetzung für schuldig und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 8.100 €. Latzel ging in Berufung. Morgen wird nun ein Urteil der nächsthöheren Instanz erwartet, des Landgerichts Bremen. Unsere Autorin Mechthild Klein hat sich umgehört, wie Theologinnen und Theologen den Prozess beurteilen und ob das überhaupt etwas mit Theologie zu tun hat.
Zur Erinnerung: Die Worte vom Bremer Pastor Olaf Latzel gegen Homosexuelle hatten es in sich. Er sprach von, Zitat, Verbrecher vom Christopher Street Day, Homo-Lobby, Gender-Dreck, verstanden als, Zitat, Angriff auf Gottes Schöpfungsordnung, teuflisch und satanisch. Doch kaum ein evangelischer Theologe oder eine Theologin möchte sich auf Anfrage des Deutschlandfunks aktuell zu dem Kollegen äußern. Latzel tritt zwar evangelikal auf, ist aber bei der Landeskirche Bremens beschäftigt. Es hagelte Absagen. Offenbar spaltet der laufende Gerichtsprozess die evangelische Theologie. Fürchten die Expertinnen und Experten Kritik aus dem eigenen Haus, wenn sie sich zur Causa Latzel eindeutig positionieren? Dabei geht es vor Gericht gar nicht um die Deutung und Auslegung von heiligen Schriften, sondern um die Frage, ob Latzels Worte Volksverhetzung sind. Aber die Verteidigungsstrategie bringt die Religion immer wieder als rechtfertigend in Stellung. Nach dem Motto, dass die Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit unterginge, wenn man nicht mehr sagen dürfe, dass die Sexualität von Homosexuellen Sünde sei.
Das ist billige Polemik. Die Meinungsfreiheit ist nicht tangiert, wenn jemand sagt, Homosexualität ist Sünde. Er darf das sogar auch öffentlich sagen.
Sagt der katholische Theologe Georg Essen von der Berliner Humboldt-Universität.
Es ist ihm nur untersagt, jemanden zu attackieren und auch jemanden entsprechend anzugreifen, zu beleidigen oder den öffentlichen Frieden zu gefährden. Das ist untersagt. Es ist auch so, das halte ich auch nochmal wichtig, das legitime Recht von der Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit Gebrauch zu machen, schließt durchaus auch die Möglichkeit an, dass ich anderen mit meiner eigenen Meinung lästig falle, dass ich sie behellige.
Nun könne ein Pastor ja auch Geldgier und Umweltverbrechen scharf anprangern, aber er verurteile vor allem die Sexualität der anderen, einer Minderheit.
Es ist immer Sexualität der anderen und das ist ja auch nicht zufällig. Nichts tangiert die eigene Identität, die Identität anderer Menschen so sehr wie Sexualität. Nirgendwo geht es so stark um Macht wie bei dem Thema Sexualität. Nirgendwo kann ich andere Menschen so bloßstellen wie bei diesem Thema. Und dass das noch einmal für antimodernistische Zwecke instrumentalisiert wird, das ist nicht nur erbärmlich, das ist einfach widerlich und das gehört sich nicht.
Deutliche Worte von dem katholischen Dogmatiker, der sich auf verfassungsrechtliche Fragen und Staatskirchenrecht spezialisiert hat. Aber der Theologieprofessor ist nicht der Richter, er ist Beobachter. Ob das Gericht zu dem Ergebnis Volksverhetzung kommt, wie die erste Instanz, wird sich am Freitag zeigen. In dem Prozess in Bremen hat das Gericht auch theologische Gutachten bestellt, um zu prüfen, ob sich die Bibel mit Homosexualität beschäftigt. Eines wurde wegen Befangenheit abgelehnt. Beide Gutachten hätte es überhaupt nicht gebraucht, meint Georg Essen.
Ich halte das für hochproblematisch. Mir leuchtet ein, dass es einen Grund gibt, warum der weltanschaulich und religiös neutrale Staat vor Gericht so etwas tut. Er ist ja recht verstanden aufgrund seiner weltanschaulichen Neutralität und als ein religionsfreier Staat religiös nicht kompetent. Er besitzt also keine Definitionshoheit, um zu sagen, das ist religiös, das ist religiöse Wahrheit und das nicht.
Aber um religiöse Wahrheit geht es in dem Prozess vor einem weltlichen Gericht überhaupt nicht. Und Pastor Latzels Verteidiger versuchen daher, seine mutmaßlich hetzerischen Äußerungen als biblisch begründbare, legitime Äußerung darzustellen. Georg Essen sieht im Verweis auf religiöse Traditionen keine Rechtfertigung für Diffamierungen.
Es geht also auch nicht darum, ob jemand andere diffamieren kann unter Berufung auf seinen Gott, sondern es geht darum, ob die Art und Weise, wie von Religionsfreiheit, von Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht wird, ob da die berechtigten Interessen, Persönlichkeitsrecht, Menschenwürde Dritter verletzt ist. Und nur darum geht es.
Was dem katholischen Theologen hingegen fehlt, ist eine gesellschaftliche Debatte über die Auslegung problematischer Bibelstellen in den Kirchen und in der Theologie.
Und ob das heutige humanwissenschaftliche Verständnis von Homosexualität eigentlich identisch ist mit dem, was in alten Texten von vor 2000 Jahren drinsteht. Und die Frage ist, und die ist ja berechtigt, können wir uns eigentlich als Christinnen und Christen den modernen humanwissenschaftlichen und sexualwissenschaftlichen Einsichten über Homosexualität verschließen? Tun wir das, kommen wir in eine Schizophrenie hinein, die eigentlich untragbar ist. Und das ist eine Debatte, die geführt werden muss.
Und die religiöse Wahrheit, der sich Theologen oder Pastorinnen verpflichtet fühlten, die müsse man immer so halten, dass andere Menschen nicht verletzt oder beleidigt werden.
Ich würde sogar so scharf formulieren, dass eine religiöse Wahrheit, die Moralität und Humanität missachtet, den Ehrentitel der Wahrheit nicht verdient. Mit anderen Worten, sich dahinzustellen, etwas als Wahrheit zu behaupten, gleichzeitig aber Menschen zu beleidigen, das tangiert die Überzeugungskraft dieser Wahrheit selbst.
Wer genauer hinschaut, wird auch feststellen, dass sich Jesus überhaupt nicht über Homosexualität geäußert hat.
Ja, das kommt ja noch hinzu, dass es dann diese abgelegenen Themen sind, die für die Botschaft Jesu nicht repräsentativ sind. Also ausgerechnet die besonders Bibelfrommen behaupten dann etwas als fundamental elementar, obwohl nun unser guter Herr und Meister dazu nichts gesagt hat. Das ist ja nochmal sehr irritierend.
Es geht eben nicht darum, was Jesus gesagt hat und was nicht. Der Theologe sieht hier eine Instrumentalisierung, die zu einer Dauerfolie wird.
Und ich finde dieses Deutungsschema, es soll eine religiöse Gegenwelt gegen die angeblich böse Moderne geschaffen werden. Ich finde auch, das würde ich inzwischen auch öffentlich sagen, ich finde ja auch, dass das Abtreibungsthema dazu gehört. Da geht es nicht um den Schutz des ungeborenen Lebens. Und da geht es schon gar nicht darum, den Frauen in dieser Not zu helfen. Auch das Abtreibungsthema wird zu antimodernistischen Zwecken instrumentalisiert.
Am Freitag soll das weltliche Urteil in Bremen gesprochen werden. Das noch ausstehende kirchliche Verfahren gegen den Pastor hängt von dieser Gerichtsentscheidung ab.
Mechthild Klein mit einem Vorbericht zum Fall des evangelischen Pfarrers Olaf Latzel, der wegen Volksverhetzung vor Gericht steht. Thank you. Er gehört zu mir. Muslimische Lebenswelten in Deutschland heißt eine Sonderausstellung, die zurzeit im Westfälischen Religionsmuseum in Telgte läuft. Und mit er ist der Islam gemeint. In dieser Schau soll die muslimische Vielfalt gezeigt werden. Und dabei stehen 12 Musliminnen und Muslime mit ganz unterschiedlichen Lebens- und Glaubensgeschichten im Mittelpunkt, die von ihrem religiösen Alltag erzählen. Das Museum möchte von den gesellschaftlichen Diskussionen über Migration und Integration wegkommen, die seit Jahrzehnten von Stereotypen und Vorurteilen geprägt sind, ohne dabei unkritisch zu sein. Die historischen Leihgaben aus verschiedenen ethnologischen Museen, Forschungsinstituten und muslimischen Sammlungen machen die Ausstellung zudem anschaulicher. Markus Schröder hat sich die Ausstellung angeschaut.
Jetzt sind wir im Bereich Lebensfeste und beginnen quasi mit der Geburt.
Kuratorin Eileen Manoli führt durch die Ausstellung Muslimische Lebenswelten im Religio-Museum in Telgte. Ein Hauptthema hier, muslimische Feste und Bräuche von der Wiege an.
Es wird dem Neugeborenen der eigene Name, aber auch der Gebetsruf schon einmal ins Ohr geflüstert, um eben das neugeborene Kind sofort in die Glaubensgemeinschaft mit aufzunehmen.
Die Ausstellung beleuchtet den Ramadan und das Fastenbrechen genauso wie Geburt, Beschneidung, Hochzeit und Begräbnissitten. Viele Exponate sehen Nichtmuslime hier zum ersten Mal. Etwa eine verzierte Kappe, die Jungen zu ihrer Beschneidung tragen. Oder Schmuck für den sogenannten Henna-Abend, bei dem eine Braut vor der Hochzeit mit ihren Freundinnen den Abschied vom Elternhaus feiert. Dazu präsentiert das Museum zum Beispiel ein prachtvolles Hochzeitskleid, sogenannte Hochzeitsstrümpfe, aber auch ein mit Stickereien verziertes muslimisches Sargtuch. Ganz wichtig war dem Religio, dass in der Ausstellung Muslime selber zu Wort kommen. 12 muslimische Männer und Frauen erzählen in Videointerviews dem Besucher von Festen und Gebräuchen. Amin Begic ist ein junger Moslem aus Hamburg und findet manches am Beschneidungsritual befremdlich.
Wie beurteilt man Beschneidungsfeiern heutzutage, wo 6-7-jährige Jungen wie ein König angezogen werden und ein ganzer Raum voller Menschen tanzt, weil die Vorhaut entfernt wird? Finde ich persönlich problematisch, weil ich auch einmal denke, dass es nicht an sich in den islamischen Quellen angelegt ist, dass man so eine riesige, verschwenderische, prunkvolle Feier machen muss. Und zum anderen, dass es sehr problematische Männlichkeitsbilder transportiert, die irgendwie dem männlichen Phallus so eine bestimmte Kraft einräumen und so eine bestimmte Potenz und so eine bestimmte Wichtigkeit, die dann auch natürlich, wo ich mich frage, was das Ganze dann mit den Kindern macht.
Durch die Interviews macht die Ausstellung deutlich, dass es den Islam nicht gibt, sondern verschiedene Richtungen, sehr strenge, aber auch sehr liberale. Das Religio zeigt sogar eine muslimische Gebetskappe in den Regenbogenfarben, die bei queeren muslimischen Eheschließungen getragen wurde. Aber trotz aller Differenzen gibt es eine Grundlage, auf die sich alle Moslems beziehen. Die 5 Säulen des Islam. Eileen Manoli.
Das ist das Glaubensbekenntnis, dass man eben bekennt, es gibt Gott und Gott ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet, sein Gesandter. Dann gibt es die Pilgerreise nach Mekka, das Almosen geben, also muslimische Gläubige sind angehalten, einmal jährlich eine bestimmte Summe zu spenden, auch abhängig von ihrem Einkommen und von ihrem Vermögen. Es gibt das Gebet, das 5-mal am Tag verrichtet werden soll, und das Fasten.
Interessant ist, dass das Zusammenleben mit einer christlich geprägten Bevölkerung hier in Deutschland die Muslime in ihren Sitten sehr wohl beeinflusst. So zeigt die Ausstellung besondere Kalender für den Fastenmonat Ramadan, die es so früher bei Muslimen nicht gab.
Das ist ein moderner Brauch, diese Ramadan-Kalender für Kinder, die total an christliche Adventskalender erinnern. Also die Kinder dürfen dann eben abends nach dem gefasteten Tag ein Türchen öffnen, ein Kästchen öffnen, ein Säckchen. Es steht eine Zahl drauf und sie werden mit einer Kleinigkeit, mit einer Süßigkeit, einem kleinen Spielzeug beglückwünscht, bereichert, dass sie den gefasteten Tag vollbracht haben.
Am Ende will die Ausstellung zeigen, dass Muslimen nicht nur ihr Glauben wichtig ist. Jeder muslimische Gesprächspartner hat dem Museum einen Gegenstand gegeben, der ihm oder ihr besonders wichtig ist. Zu sehen sind die am Ende des Rundgangs.
Wir sehen hier eine Lehrerinnentasche von einer jungen Muslimin, die als Lebenstraum hat, als Lehrerin zu arbeiten. Wir sehen ein selbstgemaltes Bild, wir sehen eine Schallplatte von Michael Jackson, ein selbstgeschriebenes Gedicht, aber auch einen Bergarbeiterhelm. Also ein ganz breites Band an verschiedenen Objekten, um eben auch diese Vielfalt noch einmal zu betonen.
Ein Beitrag über die Ausstellung in Telgte. Er gehört zu mir, muslimische Lebenswelten in Deutschland, von Markus Schröder. Auf dem schwarzafrikanischen Kontinent ist Musik und Tanz eine der wichtigsten künstlerischen Ausdrucksformen, so auch in dem ostafrikanischen Land Tansania. Dort in dem multiethnischen, multireligiösen Land spielen auch religiöse und mythologische Elemente in Musik und Tanz eine große Rolle. Derzeit ist der Priester und Kirchenmusiker Setsu Lulu auf einer musikalischen Missionsreise in Deutschland. Bis Ende Juni lehrt er als Gastdozent an der Evangelischen Popakademie in Witten und an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. Es geht um traditionelle und populäre Kirchenlieder in Tansania. Und die eine oder andere Melodie dürfte dem deutschen Publikum bekannt vorkommen. Tom Down hat ihn getroffen.
Musik, as you know. Die Musik spielt eine große Rolle in der Evangelisation und der Gesang ist sozusagen das Herzstück der Kirche.
Seth Sululu ist Chordirigent, Komponist und Kirchenmusiker aus Tansania. Schon als kleiner Junge sang er im Kirchenchor seines Dorfes und spielte verschiedene Blasinstrumente. Später studierte er Theologie und Musik. Heute ist Sululu nicht nur als Priester aktiv, sondern leitet auch die Musikfakultät der Makumira University, einer Hochschule der lutherischen Kirche im Norden Tansanias. Das Christentum ist nur eine von vielen Religionen in dem großen Vielvölkerstaat im Osten Afrikas.
In Tansania haben wir verschiedene Religionen. Den Islam, das Christentum. Es gibt auch Hindus und Naturreligionen. Unsere lutherische Kirche hat etwa 7 Millionen Gläubige und ist damit die zweitgrößte der Welt.
Probleme zwischen den verschiedenen Religionsgruppen gibt es kaum.
Es gibt Familien, da ist der eine Muslim, der andere Lutheraner, der nächste ein Pfingstkirchler. Und die leben friedlich miteinander. Die Situation ist sehr entspannt. Und hin und wieder feiern die verschiedenen christlichen Kirchen an Ostern oder zu Weihnachten den Gottesdienst alle gemeinsam, zum Beispiel in einem Stadion.
Seit Ende April ist Seth Sululu auf Einladung der Vereinten Evangelischen Mission zu Gast in Deutschland. An der Evangelischen Popakademie in Witten und an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford wird er bis Mitte Juni Vorlesungen zur Geschichte und Gegenwart der Kirchenmusik in seiner Heimat geben.
Die Deutschen brachten das Christentum nach Tansania, genauer gesagt die lutherische Kirche. Deshalb sind bei uns bis heute die Melodien von deutschen Hymnen populär. Wichtig ist auch die Chormusik. Das Spektrum reicht von klassisch-europäischen Stücken bis zu traditionellen Melodien aus der ganzen Welt. Dann gibt es Blasmusik und kurze Call-and-Response-Songs, die bei Open-Air-Meetings gesungen werden. Genauso populär sind auch moderne Lobpreislieder. Diese beiden letzten Gattungen fassen wir unter dem Oberbegriff Gospel Music zusammen.
Während der Kolonialzeit brachten deutsche Missionare viele Hymnen mit, die bis heute im lutherischen Gottesdienst gesungen werden.
Man findet Änderungen im Rhythmus, manchmal auch in der Melodie. Besonders bei Liedern mit langen Tönen verkürzt man diese oft. Hier ein Beispiel.
Siku ya furaha, siku ya uzima.
In unserem Gesangsbuch steht das so.
Jesu Christo afufuka,
Aber in vielen Gegenden ändert man es, etwa so.
That pam 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 pam, it changes to Jesu Christo afufu.
Diese langen Töne werden gekürzt.
Seth Sululu stammt aus dem Volk der Maasai, einer von mehr als 100 ethnischen Gruppen in Tansania. Entsprechend vielfältig ist die musikalische Ausgestaltung des Gottesdienstes.
Bei manchen dieser Volksgruppen sind Saiteninstrumente sehr verbreitet, zum Beispiel die Lautenharfe im Landesinneren. Andere Völker begleiten den Kirchengesang auf Trommeln, aber auch auf Blasinstrumenten. Bei uns, bei den Maasai, gab es ursprünglich keine Trommeln. Man begleitet auf Glocken oder Hörnern der Kudu-Antilope.
Mehr als 30 Jahre lang gehörte Tansania zur Kolonie Deutsch-Ostafrika. Erst in neuerer Zeit wird über die Verbrechen jener Jahre offen diskutiert. Etwa 120.000 Menschen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts bei Aufständen gegen die Fremdherrschaft getötet. Bis heute lagern menschliche Gebeine und Kulturgegenstände in deutschen Museen. Auch die christlichen Kirchen blickten herablassend auf die Kultur der Einheimischen, etwa in Bezug auf die Musik im Gottesdienst.
Zuerst haben die Missionare diese Instrumente in der Kirche verboten. Sie haben das als Teufelswerkzeug verurteilt. Das wurde in der Kirche nicht geduldet. Aber nach der Unabhängigkeit und dann in den 70er Jahren wurden die traditionellen Instrumente erlaubt und werden heute oft benutzt.
Der reservierte, oft fast schüchterne Gesang eines deutschen Gottesdienstes ist den Gläubigen in Tansania völlig fremd. Rhythmisches Klatschen, Bewegung von Armen und Händen, Oberkörper, Kopf und Füßen gehört untrennbar zum Singen.
Everybody sings. Jeder singt. Das ist nicht auf die Profis begrenzt. Man singt aus vollem Herzen. Die Tonqualität ist nicht so wichtig. Es geht darum, aus dem Herzen zu singen. Die Musik ist immer sehr, sehr lebendig.
Very live.
Neben seinen Vorlesungen an den beiden Hochschulen für Kirchenmusik wurde Seth Sululu von der Vereinten Evangelischen Mission auch eingeladen, während seines Aufenthaltes in Deutschland Chorworkshops für Laien anzubieten. In der evangelischen Gemeinde Heckinghausen in Wuppertal kamen etwa 20 interessierte Sängerinnen und Sänger und ließen sich von dem charismatischen Dirigenten schnell inspirieren.
Ich möchte den Menschen unsere Kirchenmusik näher bringen und sie daran teilhaben lassen. Nicht nur, um ihnen etwas über unsere Kultur und unsere Tradition zu vermitteln, sondern auch, um zu zeigen, dass wir alle eins sind.
We are still one.
Kirchenmusik aus Tansania, ein Beitrag von Tom Down. Unsere Sendung geht für heute zu Ende. Das war's von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Marktplatz mit meiner Kollegin Jule Reimer.